Ein herzliches Willkommen hier zur neuen Ausgabe im Profcast Irgendwas mit Digital und die Zukunft der Digitalität. Da ist natürlich ganz wichtig zu gucken, worauf muss eigentlich ein Unternehmen in so einer digitalen Umwelt achten? Und da gibt es ganz viele strategische Perspektiven. Wir wollen heute eine ganz besonders betrachten, nämlich die des sogenannten Customer Value. Und da habe ich einen absoluten Top-Mega-Experten, der eben nicht nur kommt aus Deutschland natürlich, aber vor allem auch im englischsprachigen US-amerikanischen Raum unterwegs ist und da einiges für uns mitgebracht hat, um uns mal zu erklären, wie wir unsere Bude in Zukunft aus- oder aufstellen oder ausstellen können. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich, Michael, und wir kennen uns schon seit, ich weiß nicht, gefühlt drei Leben.
Nicht ganz so lange, aber 30 Jahre, würde ich sagen, klappen schon, ja.
Das sind drei Dekaden, das sind drei Generationskohorten, also für mich sind das drei Leben, ja. Also insofern, nee, super, schön, dass du da bist, Michael.
Ja, danke, Gerald, dass du mich dabei hast, ja.
Ja, genau. Dr. Michael Franz ist der richtige Name, also auch akademisch ausgeprägt. Ich glaube, wir haben sogar zeitgleich irgendwie unseren Doc gemacht, ne? Irgendwie, oder du vor mir so ein bisschen und ich danach irgendwie kurz.
Wir haben den mehr oder weniger zeitgleich gemacht. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und ich glaube, dann haben wir so ein BAMF-Projekt zusammen gemacht. Oder Billy. Backen mich tot, also so ungefähr, ja. Und mit einem sehr coolen Professor, ja,
Nord. Mit Klaus Nord.
Mit Klaus, ja. Und haben uns darüber kennengelernt, ja, tatsächlich, ja. Über gemeinsame Research, ja. Wissensmanagement damals. Ich meine, wir waren damals schon an dem Thema dran, Wissensmanagement und wie man Unternehmen transformiert. Ich meine, du bist da immer noch unterwegs, ich auch, ja. Und im Prinzip haben wir darüber beide promoviert, ja. Also, wie man, also damals war das Hype-Thema halt Wissensmanagement, ja.
Ja, das ist echt irre. Jetzt werde ich ein bisschen melancholisch, was wir schon alles so getrieben haben, so in unseren ersten Jahren. Aber auf jeden Fall verbindet uns da viel, was Inhaltliches und Persönliches angeht. Und wir begegnen uns immer mal wieder und laufen uns immer wieder über den Weg und jetzt auch gerade wieder. Und das ist toll. Und wir haben sofort beide den Faden wieder aufgegriffen und haben gesagt, jetzt müssen wir was zusammen machen hier. Also, gut, und über die Einfeldermatrix reden wir vielleicht am Ende nochmal. Jetzt geht es erstmal in unser Thema, in dein Thema hinein, Customer Value. Also das hat ja was mit Kundenwert zu tun. Naja, und wir leben jetzt im deutschsprachigen Bereich. Haben wir Unternehmen, wenn wir jetzt so in den Servicebereich hineingehen, ich gehe ins Restaurant, dann sehe ich da wenig an Kundenwert. Also Servicekräfte, man ist froh, dass man überhaupt welche hat als Restaurantbesitzer, ohne Frage. Aber Service erlebe ich da selten. Und selbst wenn man viel Geld bezahlt, hat man auch nicht gerade einen besseren Service oder einen aufgesetzten Service, den ich persönlich wieder nicht mag. Was ist Customer Value, Michael?
Also ich komme vielleicht mal von einer anderen Ecke und nicht vom Restaurant, ja, weil ich bin so wie du auch eher ein B2B-Spezialist, ja, und nicht so sehr B2C, ja.
Okay.
Ja, die letzten, wenn man so will, 2-3 Jahrzehnte, ja, waren Jahrzehnte von Easy Money, ja. Mhm. Und wenn du Easy Money hast, ja, und Easy Money heißt, wir haben jetzt im Prinzip 3 Jahrzehnte, in denen wir sukzessive sinkende Zinsen hatten, ja. Mhm. Und wenn die Zinsen sinken, dann ist es relativ simpel, weil du kannst einfach Kredit aufnehmen als Firma, ja, und kannst was machen wie Stock Buybacks, ja, und deinen Aktienkurs quasi künstlich nach oben bringen, ja, indem du Buyback machst, ja. So. Und aus dieser Zeit des Easy Moneys, ja, dass wir im Prinzip eigentlich sogar 5 Dekaden, ja, sinkende Zinsen haben, ja, die Zinsen waren am höchsten in den 70ern, ja, ist die Idee des Shareholder Values entstanden, ja. Und Shareholder Value kannst du nur machen mit Easy Money, ja. Und jetzt haben wir etwas, was man nennt, dass wir einen fundamentalen Wechsel haben im Finanzumfeld, und das ist, dass wir plötzlich hohe Zinsen haben. Und jetzt sind die Zeiten des Easy Moneys vorbei. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor ist. Der zweite wesentliche Faktor ist, dass alle Input-Faktoren gepeakt haben. Ja, also wir haben Peak Oil, Peak Metals, Peak Fertilizer. Ja, das ist der nächste große Faktor. Das heißt, alle Input-Faktoren werden teurer. Und auf der Konsumerseite oder auf der Kundenseite haben wir eine Stagflation. Das heißt, alle Kunden, speziell alle Endkunden, haben stagnierende Einkommen bei gleichzeitig steigenden Preisen. Ja. Und die Folge ist, dass meine These ist, und darüber schreibe ich gerade im Buch, dass Customer Value einfach in Zukunft alle schlagen wird und vor allen Dingen Shareholder Value. Ja, und hier gibt es quasi ein Paradox. Und das Paradox ist, dass eine Customer Value Company, die sich sehr darauf konzentriert, Customer Value zu kreieren, ja, immer einen enormen Shareholder Value kreiert, während eine Shareholder Value Company über kurz oder lang den Customer Value ruiniert und dann auch den Shareholder Value. Ja, und ein gutes Beispiel dafür ist Google im Moment, ja, Google Search. Ja, dass Google Search mittlerweile so schrecklich wird, jedes Mal, wenn man es benutzt, denkt man sich, das kann gar nicht wahr sein. Ja, weil im Prinzip die Ad-Kunden komplett übervorteilt werden gegenüber meinem selbst. Ja, also einfaches Beispiel. Ich habe gestern gesucht nach etwas ganz Simplen, nämlich nach einem Habit-Tracker. Ja, hier, Habit-Tracker. Ja, so, gebe das in Google ein und auf der kompletten ersten Seite im Prinzip nur Dinge, die ich kaufen kann. Ich meine, so ein Habit-Tracker ist so wirklich was Simples. Ich meine, es ist ein simples PDF und das kannst du dir runterladen und ja, oder ein simples Excel, ja. Aber ich musste tatsächlich auf die nächste Seite gehen, um einen Habit-Tracker zu finden, der einfach kostenlos ist und den ich einfach irgendwie benutzen kann. Mhm. Ja.
Mhm. Und das ist so wie der Otto-Katalog von damals, den du aufgeschlagen hast und erstmal 30 Seiten Einführung, Werbung und was weiß ich was, Bestellscheine hattest, ne? Ja. Du wolltest eigentlich sofort in das Konsumerlebnis einsteigen und musstest dich eigentlich erstmal durch Papier wühlen. Das haben wir jetzt digital bei Google, ja.
Genau. Und meine These ist einfach in dieser, wenn man es ganz simpel zusammenfasst, ja, in einer Situation, wo alle Inputfaktoren teurer werden, alle Preise teurer werden, die Steuern steigen, alles teurer wird und knapper wird, ja, und die Kunden gleichzeitig real immer weniger Kaufkraft haben, immer weniger Purchasing Power, wird jeder anfangen, und zwar der Endkunde B2C, wie auch der Unternehmenskunde B2B, immer stärker darauf achten, wo kriege ich den meisten Value for Money? Das heißt, die Kernfrage meiner Meinung nach für jeden, egal ob es jetzt ein Unternehmen ist oder ein Endkunde, in der näheren Zukunft wird sein, wo kriege ich am meisten Value for Money? Also wo kriege ich Customer Value? Ja? Und die vernünftig Customer Value liefern, die werden gewinnen. Das sehen wir auch im Moment. Ja, also zum Beispiel ChatGPT, ja, liefert einen unfassbaren Customer Value für viele for free. Und wenn man es kauft für $20 oder wenn man es als Unternehmen kauft für $30, ja, kriege ich einen unfassbaren Customer Value. Ja. Und innerhalb von 5 Tagen sind die auf, ich weiß nicht, 1 Million User gekommen. Ja, mittlerweile sind sie bei 100 Millionen Usern. Ja, Active User pro Woche. Ja. Und gleichzeitig sehen wir, dass ganz viele Legacy-Unternehmen halten, die auf diesem Shareholder-Value-Trip sind, ja, ein riesiges Problem kriegen, ja, ihre Produkte zu verkaufen, weil der Customer-Value einfach nicht da ist. Ja, oder nicht mehr steigt. Ja. So. Und ich glaube, das ist eine der großen Winning Strategies in der näheren Zukunft ist, Customer Value zu produzieren.
Ja, großartig. Und du hast das Dilemma angesprochen. Das ist ja natürlich auch eine sehr steile These. Dass Shareholder Value Customer Value schlägt und umgekehrt. Das heißt also, guck mal vielleicht mal, hast du vielleicht ein Beispielunternehmen? Du hast jetzt Google angesprochen mit der Google-Suchmaschine. Das ist schon mal fantastisch. Ne? Du hast die Lebensmittelbranche angesprochen. Wie ist das eigentlich bei deutschen Unternehmen? Ich meine, das sind jetzt eher amerikanische Unternehmen oder nicht deutsche Unternehmen, wenn man bei Nestle oder Ferrero oder sowas guckt. Wie ist das in Deutschland? Ist das in Deutschland schon durchgedrungen, diese Idee oder diese These, dass man sich damit beschäftigt hier?
Ich glaube, dass sie weder in Amerika durchgedrungen ist, noch in Deutschland.
Oh, ja? Okay.
Also ich glaube nicht, dass das, also ich glaube nicht wirklich, dass das etwas ist, also eine These ist, die allgemein im Moment durchgedrungen ist, ja, sondern ich glaube, dass das tatsächlich eigentlich fast alle immer noch, also gerade wenn sie aus dem Legacy-Bereich kommen, immer noch Shareholder Value zu machen, ja, und immer noch quasi more of the same, ja, also mehr vom selben zu machen, ja. Und ein gutes Beispiel dafür ist die deutsche Automobilindustrie, ja, die einfach nach wie vor mehr vom selben macht, ja. Und das Gleiche hat man aber auch in Amerika auch. Schau dir GM und Ford an. Die machen auch mehr of the same. Ja? So, und dann versuchen beide, also sowohl die deutschen Autohersteller als auch die amerikanischen Legacy-Hersteller, irgendwie Elektroautos zu bauen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert, ja, weil die das natürlich mit ihrem ganz normalen Ansatz machen, den sie halt an ihre traditionellen ICE-Cars gemacht haben. Ja? So, also das ist auf beiden Seiten des Kontinents, des Ozeans, ist das noch nicht wirklich verbreitet. Ja?
Okay, interessant. Ja, du bist ja viel in Amerika, also du kannst das ja auch direkt vor Ort beobachten, beziehungsweise über die Nachrichtenlage, natürlich kann man das auch von hier aus nachvollziehen, ne, klar. Jetzt ist ja nicht jeder CEO eines großen Unternehmens oder eines kapitalnotierten Unternehmens vielleicht nicht für jeden so nachvollziehbar. Ist das vielleicht verständlich, dass ein CEO so agiert? Dass wenn da permanent die Börsen anklopfen, jeden Tag Analysten deine Bude auseinandernehmen, auf Buy Hold oder was weiß ich, was Strong Buy geben, ist das nicht eine ganz, ist das völlig normal, dass du einfach nur reagierst darauf, dass du in irgendeiner Art und Weise deine Shareholder, also deine Aktionäre, groß wie klein, auf Vordermann hältst. Da hast du eigentlich gar keine Zeit mehr fürs Operativ, oder?
Ja, ja. Aber ich meine, wenn du dir halt sowas anschaust wie Elon Musk, ja, Elon Musk hat mal vor vielen Jahren ein Interview gemacht zum Thema, also Elon Musk kommt ja auch von dieser Idee des First Principle aus der Physik, ja, dass du, egal was dein Problem ist, so tief runtergehst, bis du auf die absolute Basisannahme kommst, ja, auf das First Principle, ja. Und Elon Musk hat zu der Frage gestellt, ja, wie Unternehmensstrategie funktioniert. Hat er im Prinzip gesagt, ja, das First Principle von einem Unternehmen sind Better Products. Ja, hast du Better Products, lösen sich alle anderen Probleme von selber. Ja, was die Folge hat, dass Elon Musk sich 90% seiner Zeit ausschließlich mit Product Development beschäftigt, ja, und vielleicht 10% mit Sales und irgendwie Strategy und Financials, ja. Aber er im Wesentlichen Product Development macht, so wie einen Steve Jobs im Wesentlichen Product Development gemacht hat. Ja? Also, und wenn du dir anschaust, Customer Value Companies, also eine meiner Thesen ist, dass sich die CEOs oder die Top Officers ja wirklich darauf konzentrieren, Product Development zu machen. Ja, und im deutschen Mittelstand zum Beispiel, ich kenne einige Mittelständler, du ja auch, ja, da relativ häufig zum Beispiel so, dass so ein mittelständischer, also zum Beispiel ein guter Freund von mir lebt ja irgendwie 2 Minuten entfernt, ja, und der hat eine große IT-Company aufgebaut, seit wir zur Schule gegangen sind, und der macht ganz im Wesentlichen Product Development, ja, zu großen Teilen seiner Zeit, ja. Und ich glaube, dass wir früher, später, ja, auch die Aktienmärkte fordern werden, dass CEOs von großen Unternehmen, ja, ganz wesentlich Product Development betreiben, ja. Und wenn man sich zum Beispiel den CEO von Nvidia anschaut, der macht auch ganz wesentlich Product Development, ja. Oder wenn man sich anguckt hier, Sam Altman von ChatGPT, von OpenAI, der macht ganz im Wesentlichen Product Development, ja. Und ich glaube, früher oder später werden die Analysten begreifen, ja, Customer Value ist wichtig, weil Customer Value bringt wirklich den Wachstum und den Mehrwert. Und Customer Value funktioniert vermutlich nur, wenn die absolute Spitze einen großen Teil ihrer Zeit in Product Development investiert.
Aber da sind wir in deutschen Unternehmen ja gar nicht so schlecht aufgestellt, oder? Ich meine, wir sind ja nun gerade, Stichwort Automobilindustrie, weil du es angesprochen hast, ja Experten in der wirklich im Feintuning wirklich der tausendstel Prozente noch. Ne? Wenn ich dann den ehemaligen VW-CEO Winterkorn denke, der ja als Ingenieur selbst auf der Detroit-Automesse dann mit dem Lasermessgerät den Abstand zwischen dem Tür und dem Kotflügel gemessen hat und sagt irgendwie so, da fehlt irgendwie 200stel oder sowas. Ja, und dann seinen Entwicklungsingenieur zusammengefaltet hat. Also eigentlich sind wir doch der Weltmeister, oder?
Eigentlich sind wir der Weltmeister. Ich glaube nur, dass wir quasi an einem Wandelpunkt sind im Moment. Und das ist der, dass wir aus Deutschland traditionell quasi aus dem Engineering kommen. Ja, was wir lieben, ist Maschinenbau. Ja, oder Maschinenbau ist eine der Sachen, die wir lieben. Also wir lieben es, Material zu nehmen und was weiß ich, aus Blech eine große Presse zu machen und aus der Presse dann einen Kotflügel und das optimieren, ja, und wir sind wirklich großartig da drin, wenn es darum geht, Maschinen zu bauen und Maschinenbau zu betreiben, ja, so und Engineering von Material zu machen, ja. Aha. Ich glaube, das Problem von Deutschland im Moment ist, dass wir jetzt in so eine Art Hybrid-Situation reinkommen, dass egal was wir machen plus KI oder plus AI einfach viel intelligenter funktioniert. Mhm. Ja? Also Beispiel, ja, es gibt, kannst einen Raketenmotor nehmen, ja, und kannst anfangen, den zu printen, ja, und dann kannst du aus 3 Komponenten einen kompletten Raketenmotor machen, ja, und printest den und kannst durch AI und KI im Prinzip alle 6 Wochen eine neue Version machen, weil du die tausendfache und millionenfach iterierst, ja, und dann in Prozesszyklen besser wirst, was unvorstellbar ist, ja. Und ich glaube, der große oder die große Herausforderung für Deutschland ist, dass wir jetzt quasi in so eine Situation kommen, dass wir ganz viel printen können, ja, und diese ganzen Zwischenschritte, die wir lieben, nämlich ganz viele komplizierte Maschinen, ja, wegfallen. Also Beispiel ist eine Bodenplatte, ja? Ja, also das Teuerste an einem Auto ist diese sogenannte Basis, ja, also die Plattform, ja. Und ich habe neulich irgendwie ein Video gesehen, wie Porsche das macht, ja. Und so eine Porsche-Plattform hast du 300 Roboter, 500 Mitarbeiter, was weiß ich, wie viele Prozessschritte, und daraus baust du so eine Bodenplatte, ja. Ist bestimmt eine ganz, ganz tolle Plattform, ja. Tesla macht das mit so einer Gigapresse, ja. Das ist ein Arbeitsschritt, zwei Roboter irgendwie entgraten oder drei Roboter ein paar Löcher reinbohren, fertig, innerhalb von 90 Sekunden. Ja, und das ist das, was halt jetzt passieren wird in ganz vielen Bereichen, ist, dass ich quasi ganz viele von diesen Prozessschritten, die wir als Deutsche eigentlich lieben, ja, dass die einfach wegfallen.
Ja. Und das ist ja gut für den Kunden eigentlich. Also am Ende ist es ja gut für den Kunden. Ne? Ja. Also darum ist Tesla ja auch bei den Kunden jetzt aller Vor- und Nachteile natürlich auch sehr beliebt. Ne?
Ja.
Muss man einfach so konstatieren. Ne? Also du musst dir halt nicht irgendwie 1000 Knöpfe bedienen oder sowas. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass so in der Automobilproduktion so in den 60er, 70er Jahren die Autos immer mehr Knöpfe bekamen und immer mehr Funktionen und darüber darüber quasi das Auto mehr verkauft haben, obwohl unter dem Blech immer dasselbe drin war.
Ja.
Das war der Benziner, das war der Diesel später noch, also insofern. Und ich bin mir nicht mehr so sicher, das hat mal Alfa Romeo ganz gut erkannt, als sie gesagt haben, okay, wir verkaufen unsere Autos vor allem ja auch an Frauen, weil Frauen fahren am liebsten mit Alfa Romeo durch die Gegend. Das war wohl in der
Marke. Porsche übrigens auch, ja.
Porsche auch. Und die brauchen dann nicht 30 Knöpfe. Ja, die brauchen einen Knopf, wo die Karre angeht, und dann musst du mit dem Ding losfahren können. Und dann sofort, also ich finde das so stark, was du sagst, weil dann kommst du ja sofort wieder in die User Experience, weißt du? Du steigst ein, du drückst auf den Knopf, du fährst los und hast sofort den Kick, ja?
Ja, ja, und ich meine, die User Experience, die wir ja wirklich wollen, ist ja letztlich nicht das Elektroauto, ja? Ja. Sondern User Experience, die wir wirklich wollen, ist das autonome Auto. Ja, ich meine, let's face it, das ist der nächste Schritt, ja. Und das autonome Auto funktioniert aber ganz anders, weil das Automotor-Auto wird irgendein Flottenauto sein, also was weiß ich, Tausende und Abertausende, immer dasselbe Auto, ja, weil es sich vielleicht da vom Service ist, von der Maintenance ist, ja, von den Betreibern vielleicht da sich betreiben lässt, ja. Und die Zukunft des Autos ist ja nicht das Individualauto, sondern ein sehr standardisiertes Fleet-Car, das autonom ist, ja. Ja? Und die Frage ist halt, wer das Rennen macht, ja, für so ein autonomes Fleetcar, ja. Und das ist aber ganz wesentlich ein AI-Problem, ja. Also, dass ich quasi einen sehr effizienten Produktionsentwicklungsprozess kombiniere mit AI, ja. Und ich glaube, das ist die Herausforderung in Deutschland. Wir sind super, was Engineering betrifft. Ja, da, wo wir unseren Challenge haben, ist auf der AI-Seite, würde ich sagen.
Ja. Software-Seite war schon immer die Challenge in Deutschland. Ne? Also da auch in der Automobilproduktion, in der Industrie sind wir immer etwas nachgezügelt gegenüber dem Ausland. Ne? Japan, China, Nordamerika natürlich. Also wir haben im Vorfeld so ein bisschen drüber so gesprochen, haben wir so über Börse gesprochen, über Shareholder. Wenn man Shareholder anspricht, spricht man über Börse. Und bist du bei Börse, guckt man auf die aktuellen Entwicklungen dort. Da ist KI nun das Rauf und Runter Thema. Wir haben du hast Nvidia angesprochen. Wer also vor 10 Jahren Nvidia gekauft hat, der ist heute 17.800% reicher. Also wer dafür 1.000 Euro gekauft hat.
Ich leider nicht.
Nee, leider nicht. Ich kenne aber jemanden, der das gemacht hat. Der hat bei $5 gekauft. Und wir haben letztens wirklich, wirklich zufällig zusammengesessen und erzählte er mir das im Vertrauen. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was macht man mit so unglaublich viel Geld? Ja, also er hat eine achtstellige Summe in seinem Depot und weiß gar nicht, was er damit machen soll. Also er weiß nicht, was er damit machen soll. Und jetzt sagen natürlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, überhaupt kein Thema, gib mir was ab. Ja, schon klar. Aber der hat einfach so viel Glück gehabt. Nee, habe ich nicht gemacht. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, genau. Und es ist sehr interessant. Ich beobachte immer so ein bisschen die Analystenmeinung. Die einen sagen irgendwie so, nee, mit AI musst du Geld verdienen wie mit B2C-Produkten. Ja, also es gibt so bestimmte Analytiker, die relativ pessimistischer sind und sagen irgendwie so, ja, das ist ja ganz gut, was hat Zuckerberg und was Google und die Alphabet und da alles so erzählen. Aber womit verdienen sie denn wirklich Geld? Und das ist so das Interessante, weißt du, wir sind da voll so in einer Zukunftstechnologie und gehen aber mit unserem alten Denken da heran, nach dem Motto, also AI muss dann in jedem Joghurt, in jedem Auto drin sein, und wo das nicht drin ist, kann ich es halt auch nicht verkaufen. Weißt du, und trotzdem gehen Billionen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das der Ansatz ist. Ja, weil, Weil, guck mal, was sind die großen Probleme, vor denen wir gerade stehen? Ja? Ein Problem ist zum Beispiel Gesundheit. Ja? Ja, also du bist jetzt, wie alt bist du, 55? Ja, ich bin 50. Ja, ab 50 beginnen die großen Krankheiten. Ja, also langes, bekanntes Phänomen. Ja, Gesundheit, eine Riesenbranche, weil jeder, der tatsächlich ein echtes Problem kriegt, was weiß ich, Krebs, Diabetes, sonst was, ist bereit, unglaubliche Mengen an Geld zu investieren. Ja, unglaublich. Riesiges Problem. Ja, so, das, was die klassische Schulmedizin macht, ja, ist nicht wirklich... Hilft zum Teil, irgendwie ist zum Teil gut, irgendwie Symptome zu behandeln. Ja, es ist alles, was chirurgisch gibt, wirklich sehr, sehr gut. Ja, aber wenn es darum geht, tatsächlich Heilung zu produzieren, Longevity und so weiter, ist es nicht wirklich optimal. Ja, so. Und da kann man natürlich mit AI, und das passiert ja jetzt bereits, ja, einen unfassbaren Customer Value kreieren. Ja, weil Beispiel, ja, mit AI kannst du deine Stimme analysieren und dann kann man zum Beispiel in deiner Stimme hören, ob du Diabetes hast. Ja? Hat man das schon rausgefunden. Ja? Man kann alles Mögliche in deiner Stimme hören, was du an Krankheiten hast. Ja?
Oh je.
Ja. So, aber nicht nur das, sondern du kannst natürlich hingehen und kannst natürlich sagen, okay, ich schaue mir mein Blut an, ja, und fange an, wirklich systematisch custom-made Supplements zu machen. Ja? So, also wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, was man alles tun kann, ja, oder ich meine, stell dir mal vor, du hast eine iWatch von Apple, ja, und du hast ein iPhone. Du könntest dich jetzt hinstellen, stellst das iPhone auf ein Stativ, filmst dich, hast die iWatch, ja, und machst zum Beispiel Yoga, ja, oder machst irgendwie Fitness. Und das Ding könnte dir genau sagen, eigentlich würde das technisch schon gehen, ja. Du musst deine Haltung verbessern, du musst das anders machen. Und jetzt custom-made Sport, genau für dich, ja, was dich genau an der Edge vorwärts treibt. Ja? So, das ist doch, was wir wollen. Wir wollen an der Edge gesünder werden. Wir wollen an der Edge fitter werden. Ja? So. Ja, das geht alles mit AI. Also man muss ja überlegen, ich will nicht einen Joghurt, der einen AI-Chip hat. Ja, das will ich nicht, sondern ich will jemanden, der einen gesunden Joghurt produziert mit AI. Ja, also der AI dazu nutzt, einen super gesunden Joghurt zu machen. Ja, das will ich im Prinzip.
Gut, dass du das klargestellt hast, Michael.
Ja, und so kannst du jetzt durchgehen durch ein großes Problemfeld nach dem nächsten. Mental Health. Ja? Ja, mentale Gesundheit, riesiges Problem.
Riesenthema.
Riesenthema, ja. Ich meine, wir haben allein in Deutschland Millionen Menschen, die sind depressiv, die haben Burnout, was weiß ich nicht was, ja. Ja, dann dir überlegst, ja, wir haben beim besten Willen nicht die Therapeuten, um die alle zu behandeln. Also ich meine, stell dir mal vor, du hast eine Million Menschen, die depressiv sind. Du kannst die gar nicht behandeln, du hast gar nicht die Therapeuten dafür. Wir haben jetzt schon nicht die Therapeuten dafür. So, aber du hast irgendeine Therapeuten-AI, ja, die tatsächlich spezialisiert ist auf Burnout, ja, und die dir jetzt systematisch hilft, on the edge besser zu werden. Ja. So, und dann hast du einen Use Case nach dem anderen, weil ich meine, das, was wir ja im Moment mit AI erleben, ist ja alles noch relativ simpel. Ja, also was weiß ich, ich mache ein Foto, einen Text und so weiter. Ja, das ist so ähnlich wie Internet vor 20 Jahren. Ja, ich habe eine Webseite und ich kann die aufrufen, ja. So. Aber das, wo die großen AI-Use Cases kommen, ist Gesundheit, ja, oder virtuelle Freundin, virtueller Freund, ja. Mental Health, ja. Longevity, ja.
Mobilität,
oder autonome Mobilität. Autos, ja. Genau, ja. Oder was weiß ich, Grid Stability, ja. Ich meine, den meisten Leuten ist ja gar nicht klar, Deutschland hatte ja, bis Merkel die Atomkraftwerke abgeschaltet hat, das stabilste Netz Deutschlands, der Welt. Ja, wir hatten das super Elektronetz, ja. Und Stromnetz, ja. Und jetzt ist dieses Stromnetz instabil. So wie jedes Stromnetz auf der Welt, das mit relativ viel Renewable Energies zu tun hat, instabil ist. Das weiß auch jeder, der mit Strom zu tun hat. So, was die Leute wollen, ist ein stabiles Stromnetz, ja. Da kann man natürlich mit AI eine Menge machen, ja. Weil das kann man besser steuern, man kann Maintenance besser prognostizieren und so weiter, ja. Das heißt, das große Thema der nächsten Jahre wird ja sein, wie nutze ich AI, ja, um mit so wenig Input-Faktoren wie möglich, ja, den maximalen Mehrwert zu generieren. Ja, und das ist die Fragestellung, vor der jetzt jeder steht, in jeder Branche.
Absolut, ja. Da stimme ich dir vollkommen so zu. Und du hast zwei Ebenen angesprochen, die müssen wir differenzieren, weil du hast auf der einen Seite hast du die Systemebene, Also Versorgerebene, Strom, Elektrizität, wie du gerade angesprochen hast. Und auf der anderen Seite hast du aber die Individualebene, also den einzelnen Menschen, der ja letztendlich dann nutzt Nisa, der User Experience, ne? Also der Customer Experience dann letztendlich dann ist, ne? Und ich glaube, das sind so ganz zwei ganz verschiedene Themen. Wir kriegen eigentlich beides nicht so richtig auf die Reihe. Also wenn ich jetzt so beispielsweise, ich werde ja viel im KI-Sektor gebucht und gefragt und angesprochen und so weiter. Ja, was bringt mir das jetzt als Company und was bringt mir das als System und so weiter? Und was, wo wir uns in Deutschland unglaublich schwer tun, aber mittlerweile wissen wir auch weltweit, sich die Systeme schwer tun, ist das auf Systeme herunterzubrechen. Ja, weil wenn du, es fehlen einfach die Visionen dafür. Also AI kann viel, aber eben noch nicht alles. Und bevor du manche Entscheider, Kanzler, Präsidenten, however, entschieden haben oder verstanden haben, was diese Technologien eigentlich können, ist diese Technologie schon wieder in der nächsten Version und in der übernächsten Version, weißt du? So, das heißt also, die kommen eigentlich gar nicht hinter der Entwicklung, weil sie sich dafür nicht interessieren, sondern nur dafür interessieren, so den typischen F12-Knopf auf der Tastatur zu drücken und damit ein Problem zu lösen. Und so einfach ist es aber nicht. Deswegen haben wir auf der Systemebene ein wahnsinniges Problem. Und ich sag dir, ich kann es bis heute nicht verstehen, wie ein ökologisch produzierter Strom aus der Nordsee über Windkraft, Nord- oder und Ostsee immer noch nicht zu uns nach Baden-Württemberg in Mannheim angekommen ist. Warum das nicht funktioniert. Ich weiß, es gibt Frösche und es gibt Landwirte, die wollen das nicht und du musst 1,5 Meter graben und so weiter. Aber es ist ja eben nicht nur das. Es ist ja vor allem dann, dass es man noch nicht in der Lage ist, die Spannung nach Süden so lange aufrechtzuerhalten, dass sie hier wieder transformiert werden kann. Das ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein Rätsel. Wir haben Atomkraftwerke gebaut, aber wir kriegen keine Leitung hier runter.
Ja, ja. Und was wir einfach erleben, also ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, ist, dass es immer schwieriger wird und das ist weltweit ein Phänomen. Ja, also ich meine, es gibt Ausnahmen dazu, so wie China, ja, die das einfach Order und dann wird das halt gemacht, ja. Aber im Westen könnte man sagen, haben wir ein Thema damit, immer mehr große Infrastrukturprojekte in welcher Form auch immer irgendwie umzusetzen. Ja, also das kann man beobachten, da gibt es eine Vielzahl von Gründen für, ja. Und das führt aber dazu, und ich glaube, auch hier kann man jetzt als Unternehmen wieder sagen, okay, wo ist die Chance? Ja, und die Chance ist, dass wir immer mehr Lösungen brauchen, die quasi auf der die individuell oder quasi, also, nee, lass es mich anders formulieren, ja? Die letzten 100 Jahre haben wir gelebt, war die Winning Strategy Economies of Scale. Ja, wer die größte Produktionskapazität hat, hat im Prinzip die besten Economies of Scale, kann am billigsten produzieren und gewinnt. Ja, das war seit dem Zweiten Weltkrieg die große Strategie. Ja, seit
Henry Ford,
im Prinzip seit den 20ern. Seit Corona haben wir im Prinzip Economies of Small Scale. Ja, weil wenn ich nur begrenzte Inputfaktoren habe, also wenn ich nicht mehr die Annahme habe, ich habe unbegrenzt Materialien, ja, sondern nur noch begrenzt Materialien. Und ich kann aber mich noch nicht darauf verlassen, dass sie auch da sind. Ja? Dann greift etwas, das nennt man mittlerweile Economies of Small Scale. Ja? Oder man könnte sagen Economies of Resilience. Ja? Das heißt, ich brauche Lösungen und Produkte, ja, die ich produzieren kann, wenn ich einfach nicht viel habe. Ja? Also wenn ich nicht unbegrenzt Ressourcen zur Verfügung habe, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass die Supply Chain funktioniert. Ja? Und das heißt, ich werde sowohl als Individualperson, als auch als Unternehmen, als auch als Staat gezwungen, einfach durch die Marktsituation, dass ich Lösungen produziere, die quasi in einem smaller Scale, ja, also Economies of Small Scale, einfach funktionieren. Was weiß ich, auf Gemeindeebene, ja, oder auf Bundesstaatebene, ja, aber nicht mehr auf ganz Deutschland. Ja, das heißt, sowas wie Baden-Württemberg offensichtlich kann sich nicht darauf verlassen, dass der Ökostrom aus der Nordsee ankommt. Also werden die in irgendeiner Form eine lokale Lösung produzieren müssen für ihren Ökostrom. Ja, einfach weil es nicht mehr geht. Und das werden wir jetzt erleben auf jeder Ebene. Ja, dass wir lokale Lösungen brauchen, die irgendwie lokal funktionieren. Ja. Und da hilft zum Beispiel auch AI, ja, aber halt auch moderne Produktionstechnologien, ja. So, also vielleicht ein cooles Beispiel dazu ist etwas, das haben die Franzosen gerade entwickelt, ja, Citroën. Das Ding heißt Oli. Die haben ein Auto gebaut, ein Elektroauto, und haben sich die Frage gestellt, Wie machen wir ein Elektroauto, das so billig wie möglich ist, mit dem maximalen Nutzwert und irgendwie wirklich weit fährt? Ja? Haben die ganze Karosserie aus dem Prinzip Karton gemacht, der mit irgendeiner Spezialfarbe bestrichen wird, dann ist das hart wie Stahl. Ja? Haben, weil das Ding super leicht ist, ist ein ganzer SUV, aber er wiegt fast weniger als ein Golf, ja? Bauen die da eine 40 Kilo Batterie ein, kriegen damit aber immer noch eine Reichweite von 300-400 Kilometern hin, ja? Haben die Klimaanlage sich eingespart und irgendwie ein intelligentes Lüftungssystem eingebaut, haben ganz viele wahnsinnig intelligente Sachen gemacht und können einen ganzen SUV im Prinzip produzieren für weniger als, verkaufen für weniger als 20.000 Euro. Ja? Und das ist ein gutes Beispiel für Economies of Small Scale. Ja, ich nehme das, was da ist, ich nehme Ressourcen, die billig sind, die im Zweifelsfall vorhanden sind und kreiere damit eine Lösung, die intelligent ist.
Ja? Das heißt, wir brauchen gar nicht auf Systeme warten oder auf Systemlösungen mehr warten, wirtschaftlich gesehen, sondern die Chance liegt hier in der regionalen Nische sozusagen. Ne? Also ich gucke, was ist das Problem hier vor Ort? Wie kann ich das mit welcher Technologie lösen? Und dann gehe ich es entsprechend an. Aber da sind natürlich auch die Budgets kleiner. Also das Budget eines Landes Baden-Württemberg ist kleiner als das der Bundesrepublik. So.
Ja, total. Aber Baden-Württemberg hat ein Problem und entweder es löst das Problem oder nicht. Ja, und es ist ganz offensichtlich, dass ein Infrastrukturproblem wie eine große Stromtrasse, die einmal quer durch Deutschland läuft, ja, das hätten wir offensichtlich vor 20 Jahren hingekriegt oder vor 30 Jahren hingekriegt. Aber ganz offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, kriegen wir es heute nicht mehr hin. Ja, aber es ist ein Phänomen, was wir in der gesamten westlichen Welt sehen, dass wir große Infrastrukturprojekte so gut wie nicht mehr realisiert bekommen. Das heißt, es braucht Small Scale. Ja, so. Und das wiederum braucht viel mehr Intelligenz. Ja? Das heißt, Customer Value entsteht in dem Moment, wo ich quasi mein Maschinenbau-Know-how kombiniere mit AI, ja, und dann irgendwie eine Lösung kreiere, die tatsächlich intelligent ist. Ja, und die mit den Input-Faktoren, die überhaupt noch vorhanden sind, realisierbar ist.
Das erinnert mich sogar an die Energiestrategie des Landes Polen. Die Polen haben ja vor Jahren entschieden, beziehungsweise die Regierung hat vor Jahren entschieden, keine großen Atomkraftwerke mehr zu bauen. Also da, wo Merkel gesagt hat, wir wollen das sowieso nicht mehr, sondern die haben gesagt, wir bauen einfach viele kleine. Und zwar da in den Regionen, wo wir sind. Ja, das ist groß. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Atomkraftwerke großartig sind, aber das Denken, also dieses dezentrale Denken ist ja genau das, was du sagst. Scheint offenbar eine Lösung zu sein, auch wenn man das nicht toll findet in diesem konkreten Fall. Ja,
und das ist das Problem, vor dem ich, glaube ich, als heute als Unternehmen stehe, als Staat stehe und als Privatperson stehe, ist ja, wie löse ich diese Probleme, die ich habe? Ja, und in dem Moment, und ich glaube, das ist das, was ich als Coach hier reinbringe, ist, man muss aus meiner Sicht ja sich klar darüber werden, wenn ich nicht Customer Value orientiert bin, dann wird es jemand anders sein. Weil die Probleme sind da und diese Probleme wird irgendjemand lösen. Ja? Und wer auch immer das Problem löst mit dem meisten Customer Value, wird in Zukunft gefunden werden. Weil ich glaube, der andere große Punkt, der sich ändert im Moment, ist das Ende von Marketing, das Ende von Advertisement. Ja? Was auch entstehen wird mit AI, relativ schnell, ist etwas, was ich nennen würde Shopping AI oder Purchasing AI. Ja, bisher haben wir als Menschen das Problem, dass wir limitierte Computational Power in unserem Gehirn haben. Ja, und der Shortcut, den wir wählen, sind Brands. Ja, Marken. So. Und wir vertrauen einer Marke und deshalb sind wir susceptible, sind wir manipulierbar durch Ads. Ja, weil Brands im Prinzip der Shortcut sind, unser Problem zu lösen, dass wir eigentlich nur sehr begrenzte Rechenleistung haben. Ja, aber Shopping AI hat unbegrenzte Rechenleistung. Ja, und das heißt, relativ schnell werden wir Shopping AI haben als Privatkunden und Purchasing AI haben als Unternehmen. Ja, und die werden die ganzen T's und C's lesen, die lesen die Inhaltsstoffe, die lesen alles Mögliche. Was werden denn Leute machen, wenn sie eine Shopping AI haben? Was wirst du machen? Stell dir vor, du willst einen Joghurt kaufen. Was wirst du deiner Shopping AI sagen? Überleg mal, Gerhard, was sagst du deiner Shopping AI?
Wahrscheinlich ein erstes Adjektiv fällt mir ein, vegan. So, damit fallen ja schon mal 80% weg.
Ja, so, und was ist das Zweite, was du willst von einem Joghurt?
Jetzt, wahrscheinlich mein Lieblingsgeschmacksstoff und ich überlege gerade welcher. Wahrscheinlich der, ja.
Ja, oder du wirst im Zweifel sagen, ja, Shopping AI, du kennst meine Präferenzen, ich bin vegan, ich bin 50, ich will gesund sein, ich will keinen Herzinfarkt kriegen, keine Ahnung was, find mir den besten Joghurt, gemessen an meiner Präferenzlage, ja? Und was wird Shopping AI machen? Es wird sich jeden Joghurt durchlesen, ja? Ja, was du als Mensch nie machen könntest, wird dieses Ding tun. Ja, und es wird den gesündesten, besten, optimalsten Joghurt für dich finden. Ja, und im Zweifel sagen, okay, da gibt's drei Auswahlmöglichkeiten, aber das sind die Vor- und Nachteile, bla, bla, bla. So. Und das wird doch jeder andere auch tun.
Ja? das wird auch kommen. Ich bin davon fest überzeugt. Und also gerade im Konsumerbereich, ne, weil wir sind jetzt im Konsumerbereich. Das wird auch in der Bekleidungsindustrie kommen. Stichwort Zalando. Das wird auch bei großen Einkaufsportalen wie Amazon.de oder Amazon.com so geben. Amazon übrigens zeigt jetzt dieser Tage seine Bücher, macht Quartalzahlen vom ersten Quartal 24. Da bin ich mal sehr gespannt, was Jeff Bezos dann zum Thema AI-Integration sagt, weil er muss dazu was sagen, weil alle Seven Magnificents sagen etwas zu AI gerade. Also die großen Digitalkonzerne. Das wird sehr spannend sein. Also, weil das, was dort an AI verwandt wird, das ist ja trivial, was die da machen. Also da sind noch keine großen Sprünge. Aber bei Amazon wird das dann tatsächlich so sein. Wenn du dann drauf gehst, dann wird das komplett ausgewertet, was du da willst und wie und welche Preisklassen und was du bereit bist, im Monat zu zahlen und so weiter.
Das wird kommen. Aber warum verwenden wir Amazon noch? Ja, weil wir bei Amazon im Prinzip der große Marktplatz ist und für uns das Search-Problem löst. Ja, absolut. Wir haben einfach als Menschen nur begrenzte Kapazität. Ja, absolut. Also gibt es sowas wie Google, gibt es sowas wie Amazon und gibt es sowas wie Marketing. Ja. Aber in dem Moment, wo du einen Shopping Assistant hast, ja, und zwar egal als Unternehmen oder als Privatperson, kannst du ganz andere Fragen stellen. Mm-hmm. Ja, ja. Mm-hmm. Es wird eine Revolution sein, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, mm-hmm. Und das heißt, aus meiner Sicht, und das ist das, was ich mit all meinen Kunden bespreche, ist jeder, der die Hände kriegt, der eine Shopping-AI und eine Purchasing-AI in die Hände kriegt, wird die ja auch bezahlen. Das ist ja nicht mehr Freemium, das ist ja Premium. Das heißt, bei Google bin ich ja nicht Kunde. Ich bin ja quasi das Produkt. Mhm. Ja, auch wenn ich Google indirekt bezahle, dass ich dann einen Shopping-Act mache, ja, also irgendwas kaufe, ja. Aber wenn ich eine Shopping-AI habe oder Purchasing-AI als Unternehmen, werde ich die natürlich selber bezahlen, weil ich will ja, dass die in meinem Auftrag arbeitet, ja. Schon wegen Agency, ja. Klar. So. Und dann wird natürlich jeder die Frage stellen, was ist das Beste? Ja. Und dann werden sich auch relativ schnell, also das kann man sich ja auch gar nicht vorstellen, ja, aber stell dir mal vor, du bist eine Shopping-AI, du hast Millionen von Kunden, dann wirst du natürlich so eine Art Purchasing Network sein und wirst natürlich bei deinen ganzen Firmen anklopfen und sagen, hey, ja, ich mache hier Konsum für Millionen von Kunden, ja, und da wird eine komplett andere Marktmacht entstehen. Also im Moment haben wir große Konzerne, aber dann werden wir quasi große Purchasing Networks haben auf der Kundenseite, sowohl B2C als auch B2B. Ja? So, und das wird die ganze Situation verändern. Das heißt, als Unternehmen stehst du heute vor der Frage ist, entweder du fokussierst dich nonstop darauf, deinen Customer Value zu erhöhen, oder irgendjemand anders macht's. Aber wer auch immer es macht, wird gefunden werden.
Ja, das ist ja klar. Das ist halt das Spiel des Marktes, ja, des freien Marktes, wie wir ihn ja weltweit pflegen und auch schätzen, ohne Frage. Ja. Was denkst du? Jetzt haben wir natürlich in Deutschland sehr viele Mittelstandsunternehmen. Ja, wir sind ja über 85% Mittelstandsunternehmen, also von klein bis auch gehoben und groß. Und sind vor allem aus der Industrie, damit B2B-lastig. Ist das auch ein B2B-Thema für die deutsche Industrie? Also wenn ich jetzt Kraftwerke ins Ausland verkaufe oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, Lastkraftwagen von MAN oder wie sie auch alle heißen mögen, an Speditionen weltweit verkaufe. Wie siehst du das mit dem Customer Value? Also wie schaffe ich dann im B2B jetzt mit Industrieprodukten insbesondere diesen Customer Value? Weil auf der einen Seite ist der Verkäufer, der Key-Accounter vom Hersteller und auf der anderen Seite ein Einkäufer, der einfach brutale Zahlen verfolgt.
Ich glaube, du wirst keine Wahl haben, ja, weil du wirst heute die Technologie nutzen, die da ist, ja. Mhm. Und ich glaube, was wir die letzten 100 Jahre gemacht haben, ja, Massenindustrialisierung war, dass wir von quasi Produktzyklus zu Produktzyklus mehr Features eingebaut haben oder die Features optimiert haben. Das heißt, wir haben kleine Sprünge gehabt im Zuwachs von Customer Value, ja. Mhm. So. Und das über Zyklen, ja. Aber jetzt kommt durch im Prinzip AI, ja, und KI oder Machine Learning und so weiter, gibt uns das die Möglichkeit, wesentlich größere Sprünge zu machen. So, das heißt, entweder ich mache diesen Sprung oder jemand anders. Ja, und ich glaube, das ist das, was man jedem Unternehmer letztlich fairer halber sagen muss, ja, oder sagen sollte, ist entweder du fokussierst dich drauf, massiv, also nicht nur so ein bisschen, sondern massiv den Customer Value zu erhöhen mit der Technologie, die jetzt da ist, oder jemand anders macht das. Ja.
Ja, klar.
Ja, aber wir sind jetzt quasi an einem riesigen Umbruchpunkt. Ja, Tony Sieber nennt das The Great Transformation. Ja, und damit verbunden halt auch ein massiver Sprung im potenziellen Erhöhen von Customer Value. So wie ChatGPT. ChatGPT ist einfach viel besser als Google. Ja. Mhm. Ja. Und nicht so ein bisschen besser. Es ist einfach viel besser. Ja. Und das Gleiche gilt für alles Mögliche. Ja. Vermutlich kannst du das wegen massiv optimieren. Ja. Massiv besser machen.
Mhm. Ja. Aber in jeder Hinsicht. Ja. Aber wir haben ja nun gerade in Deutschland genau diese Herausforderung, dass wir eigentlich dekadenweise in den letzten Dekaden, wie du sagst, immer nur dieses eine Knöpfchen mehr gemacht haben, um damit irgendwie Customer Value zu schaffen. Was es doch braucht, das ist doch quasi, Neudeutsch heißt sowas Disruption oder Disruption im Amerikanischen, ja. Man sagt, okay, also ich mache etwas komplett anders, ja. Warum muss ein Auto fahren? Ein Auto kann auch fliegen. Also gehen wir doch eher in die fliegenden Autos. Oder weißt du, so in diese Richtung. Warum? Wir tun uns sehr, sehr, sehr schwer und wir haben vor allem ja auch in Deutschland auf der Verbraucherseite ja also hohe Resistance, ja, also wirklich hohe Antipathie gegenüber solchen radikalen, sag ich mal, Disruptions. Also wird immer sofort 50%, 60%, 70% der Menschen gucken drauf und sagen, nee, ChatGPT, das ist ja da, nein. Und am Ende nutzen es doch wieder nur die 10%, die sowieso jegliches Gadget haben. Also ist es nicht eher so irgendwie?
Weiß ich nicht. Also wenn ich mir die
Kasse meiner
Tochter und meines Sohnes anschaue, ja, mein Sohn ist 17, meine Tochter ist 14, da würde ich sagen, gefühlt 80% nutzen dort ChatGPT. Ja, mit totaler Freude. Also ich würde sagen,
ja,
die Generation.
Aber Michael, in einer Generation,
die ist
Generation, die ist 2 Millionen Menschen nur stark. Wir haben in Deutschland 84 Millionen Menschen und da ticken längst nicht alle so. Ne? Also insofern, wir haben trotzdem immer so diese, also was soll ich als Unternehmer denn tun? Also ich sage, okay, ja, das ist klasse und wir brauchen den großen Wurf, aber wir haben ja in den Unternehmen, also sage ich mal, wir sind schon innovativ, aber immer nur im Detail, aber wir sind nie disruptiv. Wir haben in Deutschland keine Disruption Culture. Null. Ja, wenn du die Quartalspressekonferenz von Mark Zuckerberg von Meta dir angehört hast letzte Woche, ich glaube am Donnerstag Nacht war es oder so, ich habe es live verfolgt irgendwo, der sagte, ja, ich ballere dir da jetzt erstmal 50 Milliarden Dollar in die AI-Entwicklung in diesem Jahr rein. Wohin das führen wird, weiß ich noch nicht so ganz genau, aber es wird ein Kracher. Das ist in Deutschland völlig undenkbar.
Also da kennst du dich vermutlich besser aus als ich, ja, weil du mehr in Deutschland unterwegs bist als ich, ja. aber ich würde sagen, und das will ich jetzt nicht auf Deutschland beziehen, sondern generell, ja, wir leben jetzt in einer Zeit, die Great Transformation ist.
Absolut.
Und das heißt einfach, ich anders als früher war es so, wir hatten Economies of Scale. Ja, so, du hast einfach die größte Economies of Scale, du hast gewonnen. Es war relativ easy. Ja, alles, was du machen musstest, ist, du behältst die Economies of Scale. Was ist ich, Coca-Cola oder du bist halt der größte Autohersteller oder wie auch immer. Ja, so. Und das war sehr berechenbar. So, und jetzt haben wir die Great Transformation und jetzt ist einfach, wer auch immer, meiner Meinung nach, den größten Customer Value kreiert, gewinnt. Ja, und es ist nicht mehr Economies of Scale, sondern es ist im Prinzip Economies of Value. Ja, oder, ja. So. Und das heißt, entweder ich entscheide mich, ich spiele da mit, oder eben nicht. Ja. Und es ist im Prinzip nicht mehr the winner takes all, sondern es ist im Prinzip adapt or perish. Ja. Und ich glaube, man muss einfach die ehrliche Diskussion führen und sagen, hey, entweder ich passe mich an oder ich gehe unter. Ja. Und da sind wir. Also als Nationen, als Unternehmen, als Bürger. Ja. So. Weil es jetzt ein unglaublicher Umbruch ist, der gerade stattfindet. Ja. Und so ist es halt. Ja. Und ich muss mich letztlich als jeder Einzelunternehmer fragen, ja, will ich mich anpassen oder will ich untergehen? Ja. So, wenn ich mich anpassen will, muss ich so ähnlich wie Mark Zuckerberg mir überlegen, okay, wie spiele ich mit? Ja.
So, absolut.
Mit den Ressourcen, die ich habe. Mit den Leuten, die ich habe. Ja.
Ja.
Ja? Also zum Beispiel, absolut. Also um ein Beispiel zu nehmen, ja, du schaust dir an Formel 1. Formel 1 ist absolut Hightech, absolut AI, absolut KI. Da habe ich die kompetitivsten Leute, die ich mir vorstellen kann. Mhm. Ja, wenn ich ein Autohersteller wäre, ja, dann würde ich mir diese ganzen Automotorsportleute nehmen, diese ganzen Entwickler, diese ganzen Ingenieure. Ich würde die alle dran setzen und würde sagen, hier, ihr kriegt unfassbar viel Geld, baut Autos. Ja, baut die geilsten Kisten, ja, gemessen daran, was wir jetzt gerade machen, ne, und mit AI und Technologie und autonom, ja, kriegt irgendwie autonome Autos hin, ja, weil da habe ich extrem schnelle, kompetitive, fähige Leute, ja. Der Punkt ist ja, ich habe die ja alle, ja, nur im Prinzip in Formel 1 könnte man sagen, das ist nett, liefert mir auch Branding und Market Value, aber zum Beispiel Tesla macht nicht Formel 1, die machen nur im Automotorsport, ja, die setzen alle Top-Leute ein, um Better Product zu machen, so. Ich so ein Legacy Carmaker wäre, ich würde mir die ganzen Top-Leute nehmen und sagen, hey Jungs, so, wir müssen jetzt mal 2-3 Jahre lang geile Autos bauen. Ja, die geilsten. Ja, und wir müssen einen Riesensprung machen. Weil das können die. Die können innerhalb von kürzester Zeit eine neue Iteration laufen. Ja, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht 6 Jahre, wir brauchen 6 Monate. Ja, so.
Ja.
Als Idee. Ja, und ich glaube, das sollte jeder Unternehmer machen. Man muss sich überlegen, so, wie nehme ich meine Top-Leute? Ja, die Besten der Besten. Kreier für die eine Situation, dass die tatsächlich einen großen Sprung nach vorne machen können mit dem, was ich habe an Ressourcen und Materialien, die ich zur Verfügung habe, an Technologien und Patenten und sonst was. Das ist das, was ich machen würde.
Ich würde es genauso machen. Ich würde auch die Top-Leute suchen. Jetzt haben wir in Deutschland natürlich wie weltweit die Herausforderung, so viele Top-Leute gibt es gar nicht, die da also richtig meine Bude mal richtig auf Vordermann bekämen. Und wenn ich jetzt ein Mittelständler bin, kann ich den noch nicht mal bezahlen, weil der will hoch sechsstellig haben. Und dann bleibe ich dann doch wieder zurückgeworfen, weil ich dann wahrscheinlich nicht den Mut habe oder die Finanzkraft oder die Power dafür habe, diesen Weg zu gehen und lande wieder nur bei meinem Knopf mehr Innovation, weißt du? Also, wie nimmst du das so wahr weltweit? Also, wo kriegen denn so die Top-Unternehmen, so wie ein Tesla, wo kriegen denn so ihre Leute her? Also ich weiß beispielsweise, in Brandenburg haben die wahnsinnige Probleme, einigermaßen vernünftige Leute zu kriegen. Die da entwickeln und die da wirklich Hightech machen, die kommen alle aus den Staaten.
Aus meiner Sicht ist der allererste Schritt, ja, und dieses Problem, gute Leute zu kriegen, hat jeder auf jedem Level. Also auch eine Tesla hat Probleme, gute Leute zu kriegen. Ja, deshalb investieren die unglaublich viel Ressourcen in Recruiting. Ja, oder auch Nvidia oder sonst wer. Ja, so. Es ist nicht so, dass irgendeiner von denen sich leicht tut, gute Leute zu finden. Ja, sondern ich glaube, dass alles damit beginnt, dass man sich fragt, was ist meine Identität? Ja. Bin ich eine Shareholder-Value-Company oder bin ich eine Customer-Value-Company? Ja, ich glaube, dass es anfängt mit der Identität. Ja, was bin ich? Was priorisiere ich über alles? Ja, so. Wenn man die Entscheidung getroffen hat, ist die nächste Entscheidung, wie kriege ich das hin? Ja, also wie finde ich Leute, die das machen wollen? Ja, und typischerweise ist es so, dass gerade gute Leute Bock haben, Customer-Value zu machen. Ja, während gute Leute keinen Bock haben, Shareholder-Value zu machen. Ja, traditionell. Das eine ist politisch, das andere macht tatsächlich Spaß. Ja, das heißt, in dem Moment, wo ich tatsächlich mich entscheide, ich mache Customer Value, ja, eröffnet sich auch ein ganz neues Spielfeld, weil nämlich Top-Leute tatsächlich Bock haben, was zu machen. Ja, und ich kann dir genug Stories erzählen und du kannst mir genug Stories erzählen von tatsächlich Top-Leuten, die Bock haben, was zu machen, die aber in einer Shareholder Value Company nicht vorwärts kommen, weil die halt lieber Business as usual machen. Ja, so. Und es ist nicht so, weil ich kenne genug Leute in Deutschland, die wirklich Lust haben, richtig tollen Kram zu machen und auch super Ideen haben, ja. So, die einfach, und es ist auch häufig noch nicht mal eine Frage von viel Geld, ja, sondern die einfach nur ein Environment brauchen, wo Leute sagen, okay, wir wollen jetzt mal was Neues machen und coolen Kram machen, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, jeder, der in Deutschland beschließt, das zu machen, hat kein Problem, gute Leute zu finden. Ja, weil jeder, der gut ist, danach sucht, nach jemandem, der Customer Value machen will. Ja?
Der genau dahin will. So.
Und nachdem die Deutschen ja nicht gerne aus Deutschland rausgehen, ja, wie meine Steuerberaterin immer sagt, ja, alle Deutschen, die nach Amerika gehen, kommen wieder zurück, ja, und auch alle die meisten Deutschen, die sonst irgendwo hingehen, kommen früher oder später wieder zurück, weil die meisten Deutschen tatsächlich gerne in Deutschland leben, ist es auch so, dass die Top-Leute in Deutschland gerne in Deutschland leben, ja, und alle nur darauf warten, dass irgendjemand beschließt, hey, lass uns Customer Value machen, lass uns coolen Kram machen. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, in dem Moment, wo du anfängst, das zu tun, findest du gute Leute. Ja? Kein Problem. Wenn du glaubwürdig das vermitteln kannst, dass du richtig guten Kram machst, kriegst du gute Leute.
Ich habe mal das Auslandsamt unterstützt und beraten. Das Bundesauslandsamt, die haben eine, das ist schon ein paar Jahre her, mal eine Kampagne gehabt, um die hochkompetenten und Highflyer-Deutschen aus dem Ausland wieder nach Deutschland zu kriegen. Und weil die einfach dann dieses typische Experten-Fachkräftemangel-Thema wieder auf dem Schirm hatten, politisch. Und das war hochinteressant. Und dann gab es Veranstaltungen, da wurden die Leute alle angeschrieben im Ausland, also die Deutschen. Und dann wurden die eingeladen nach Deutschland, wurde alles bezahlt vom Steuergeld. Flug, Unterkunft, Essen, tralala. Familie konnte mitgenommen werden. Naja, und mit denen saßen wir dann zusammen. Das war dann so meine Rolle. Und dann mit denen zu sprechen irgendwie so, was hindert dich daran, nach Deutschland zurückzukommen? War hochinteressant. Nummer eins war die Kohle. Man verdient einfach außerhalb von Deutschland, wenn man was richtig auf der Pfanne hat, in einem größeren Unternehmen einfach deutlich mehr. Und jetzt kommt das aber, warum willst du nach Deutschland wieder zurückkommen? Ich sage, ja, weil ich hier einfach gerne lebe, wie du sagst. Und vor allem, weil ich hier noch Teile meiner Familie habe. Das heißt also, der Verzicht auf Geld im Hinblick auf Familie ist so wichtig, dass die meisten wieder zurückkommen wollen. Das ist hochinteressant und auch, ja, also
und deswegen darf man auch nicht vergessen, also face it, ja, in Amerika verdienst du natürlich mehr, aber die Kosten, die du hast, sind auch astronomisch. Kindergarten, Schule, also alles, was hier in Deutschland quasi mehr oder weniger umsonst ist, ja, oder mit geringen Kosten verbunden ist, Krankenversicherung, ja, geh einmal zum Arzt, wird operiert, ja, unfassbar, was das kostet.
Ja.
Das heißt, du musst ja quasi auch hier wieder Total Cost rechnen, ja, also Vollkostenrechnung machen, ja. Mhm. Und wenn du dann siehst, irgendwie ist der Unterschied nicht mehr so groß, ja. So, ich glaube, der wirkliche Unterschied ist der, dass du in Amerika eine Kultur hast, ja, dass die einfach Dinge wagen. So wie Zuckerberg, der jetzt 50 Milliarden in AI reinballert, ja, oder Tesla oder Apple oder wer auch immer, ja. Mhm. So. Und wenn du Lust hast, was zu machen, kannst du da was machen. Ja. So. Und ich glaube, wenn in Deutschland Unternehmer hingehen und sagen, okay, die Zeiten ändern sich, let's do something new, wirklich radical, ja. Mhm. Und let's create customer value und lass uns einen richtigen Sprung machen, dann bin ich mir total sicher, kriegst du gute Leute. Ja. Überhaupt kein Problem. Ja. Weil genug gute Leute nur darauf warten, dass endlich jemand mal sagt, hey, lass uns wirklich coolen Kram machen.
Ja? Genau, und der Berliner Hinterhof anmieten und schwuppdiwupp hast du dein Start-up und dann brauchst du eigentlich nur noch ein bisschen Geld und dann kannst du schon mal loslegen.
Ja, aber Geld ist da ohne Ende. Mhm. Also ja, kein Geld. Also Geld ist wirklich, also Geld auf der Suche nach guten Ideen, auf der Suche nach guten Investments ist wirklich vorhanden. Mhm. Also wir haben, anders als vor 100 Jahren, haben wir Geld ohne Ende. Ja, ja, auch in Deutschland. Ja, das ist nicht das Problem.
Das ist, ja, aber da kommen wir dann schon zum Ende, Michael. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr schöner, positiver Ausblick. Also es geht was. Es geht was, wenn man das wirklich will. Ich glaube, um am Anfang anzuschließen, ist es sicherlich für einige, viele eine klare Herausforderung, weg aus diesem standardisierten Kleinknopfdenken, nenne ich das jetzt einfach mal so. Immer dasselbe besser machen oder dasselbe etwas besser machen, ist sicherlich keine strategische Zukunftslösung und schon gar nicht vor dem Hintergrund von künstlicher Intelligenz und vor allem dieser unglaublich von unserer beider Überzeugung von dieser unglaublich disruptiven Macht, die davon ausgeht, die zunächst vielleicht vermehrt erstmal nur im Kopf vieler Menschen stattfindet, aber in den nächsten Jahren auf dem Schreibtisch und im Leben ankommen wird. Und und da ist wirklich die Frage, wer ist dabei, wer ist nicht dabei? Und die Zeichen, die werden jetzt gesetzt. Ja, und das
geht schnell.
Und das geht schnell. Und das kann man an den Börsen wirklich live beobachten, in welcher Transformationswucht und in welchem Tempo wir da sind. Trotz mancher Niederschläge, aber es gehört einfach dazu. Manchmal muss man 2 Schritte zurückgehen, um 10 nach vorne zu gehen.
Ja, man darf nicht vergessen, in den 20ern, wir sind in 7 Jahren vom Pferd, ja, und wir haben Zehntausende von Jahren geritten. Ja, also Pferd war sehr stabile Technologie über, also nicht Tausende und Hunderte Jahre, sondern Zehntausende Jahre. Ja, also vermutlich gerade seit Millionen. Ja, also ewig. Ja, so. Und dann sind wir in 7 Jahren, ja, von Pferd auf Auto gewechselt. In 7 Jahren, in den 20ern. Ja, muss man sich vorstellen. Ja, 1914 oder so hatten wir in New York 3,5 Millionen Pferde. Ja, und 7 Jahre später 3,5 Millionen Autos. Ja, und keine Pferde mehr. Ja, so. Also unfassbar die Geschwindigkeit. Ja, das geht, genau das Gleiche passiert jetzt auch 100 Jahre später. Ja, so. Und ich muss mich ja einfach entscheiden als Unternehmer oder als CEO. Ja, ich spiele da mit oder nicht. Ja, aber mitspielen nicht so ein bisschen, also nicht wie du sagst, so ein Knöpfchen. Ja, sondern mitspielen heißt tatsächlich radikal. Ja, so, also ich muss echt einen echten Sprung nach vorne machen.
Ich glaube, das ist echt die zentrale Botschaft. Vielleicht ist radikal das falsche Adjektiv dafür, aber konsequent.
Konsequent
und zukunftsorientiert. Ich glaube, das trifft es vielleicht besser und auch praktischer. Und ich denke, das ist, ich will nicht das letzte Wort haben, das hast du, lieber Michael, aber ich glaube, das ist einfach schon mal, das müssen wir in die Köpfe verpflanzen, vieler Menschen, glaube ich.
Ja, und es wird passieren und es passiert bereits. Ja, und ich glaube, Deutschland, nochmal, hat in ganz vielen Bereichen, haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, ja. Wir sind extrem gut im Gesundheitswesen, wir sind extrem gut im Maschinenbau, wir sind extrem gut mit Autos. Ja, also in ganz vielen Bereichen sind wir richtig gut. Ja, wir müssen jetzt nur den Sprung machen, ordentlich KI reinpacken, ordentlich AI reinpacken und ordentlich die Frage stellen, wie erhöhen wir nicht so ein bisschen, sondern nicht ein Feature, sondern radikal, also konsequent in einem Wort, ja, den Customer Value. Und dann klappt das auch, dann kriegst du auch die guten Leute. Ja, weil die guten Leute warten alle nur darauf, dass es irgendjemand macht. Ja?
Ja, absolut, absolut. Tolles Schlusswort, Michael. Lieben, lieben Dank für deine Zeit, für deine Insights aus deinem Buch. Du hast jetzt viel aus deinem Buch ja schon ein bisschen erzählt und berichtet. Und wann wird das Buch erscheinen? Gibt es schon ein Datum?
Ich hoffe mal in 3 Monaten.
In 3 Monaten,
genau. Also sagen wir mal, realistisch im Herbst. Ja, 2024, ja.
Okay, dann auf jeden Fall ein Alert nach den Sommerferien machen. Michael Franz, das neue Buch. Und dann nehmt Kontakt miteinander auf, sprecht, tauscht euch darüber aus. Wie auch immer, ich freue mich über jedes Feedback, jeden Hinweis. Und ansonsten den Kontakt zu Michael gibt es in den Shownotes. Wahrscheinlich LinkedIn oder sowas. Irgendwie.
Ja,
genau. Du schickst, genau. Okay, ja, super.
Ein Podcast.
Also nochmal vielen Dank, Michael, und alles Gute und bis bald wieder.
Bis dann, ciao.